Matthäus 7, Vers 1 bis 5 aus der Basisbibel. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Dabei steckt doch in deinem eigenen Auge ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen.
Ich würde gerne nochmal beten mit uns. Jesus, danke, dass du uns liebst, wie wir sind. Dass du uns annimmst, wie wir sind. Und danke dafür, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst in dein Bild hinein. Dass wir dir ähnlicher werden. Dass Menschen dich in uns sehen. Und danke, dass es deine Kraft bewirkt und deine Gnade. Und danke, dass dieser Vormittag auch ein Anstoß ist, sich danach auszustrecken. Danke, dass du mit uns auf diesem Weg bist. Amen. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit euch über dieses Thema hier ein bisschen nachdenken kann und euch auch herausfordern darf, werde. Ich tue es einfach, ich habe gar nicht um Erlaubnis gefragt, aber ich mache das. Hat jemand eine Idee, wie die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, zuerst genannt wurden? In der Bibel, also im Neuen Testament. Menschen des Weges, genau. Sie waren unterwegs. Und was ist ein weiterer Begriff, der im Grunde genommen am häufigsten vorkommt im Neuen Testament, wie die Menschen genannt werden, die mit Jesus unterwegs sind, also diese Menschen des Weges? Schüler, ja, genau. Ja. Und gibt es noch andere Begriffe? Jüngerinnen und Jünger, ja, genau. Und dieser Prozess, dass man da miteinander unterwegs ist, den nennen wir Jüngerschaft. Ja? Oder Jesus hat auch gesagt, komm und folge mir nach. Und in diesem Prozess der Jüngerschaft geht es nicht so sehr darum, dass Menschen ganz viel Wissen anhäufen. Ja, in unserer westlichen Kultur ist es total wichtig, ganz viel zu wissen. Und ich finde das auch sehr attraktiv, sag ich mal. Aber das ist gar nicht das Zentrale, worum es geht in der Jüngerschaft oder in der Nachfolge, sondern der amerikanische Pastor und Theologe John Mark Comer, der hat es mal so formuliert, dass es darum geht, mit Jesus unterwegs zu sein und dann so werden wie er, und dann so handeln, wie er handelt. Und das ist das, was ich gerade gebetet habe, dass Jesus in uns und auch durch uns sichtbar wird. Und wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, und es ist wirklich echt herausfordernd heute, gebe ich ganz offen zu, dieses ganze Thema, dann geht es um persönliches Wachstum. Dass Jesus uns so annimmt, wie wir sind, aber dass er uns nicht so lässt, sondern dass er uns weiterführt. Und ich weiß nicht, wie du denkst, so von jüngeren Leuten erwartet man das ja, dass sie sich verändern. Ne? Der wird noch, ja, die wird es noch hinkriegen. Ja, und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann sagt man, na, da passiert nichts mehr, oder? Und Jesus würde sagen, das ist kompletter Quatsch. Sondern egal wie alt du bist, ob du jung bist oder ob du schon 80 bist, Jesus möchte für dich wachsen. Er hat immer einen guten nächsten Schritt für dich. Nachfolge, Jüngerschaft. Und darum geht es mir heute. Und wir haben ja gerade diesen wunderbaren Abschnitt gehört, der rutscht mir immer ein bisschen das Herz in die Hose, wenn ich den, weil der so griffig ist. Ja? Ich werde ja durch ihn auch heute durchgehen in meiner Predigt. Aber wenn wir in die Bergpredigt gucken, und da kommt er ja vor, Matthäus-Evangelium Kapitel 5 bis 7, dann sehen wir, wohin Jesus uns führt. Und die Bergpredigt, hat Jesus nicht gesprochen oder geschrieben für Menschen, die es sowieso nie gibt, sondern das ist eine klare, ein klares Ziel. Ja, das ist die Maßgabe für uns. Und da spricht er über ganz interessante Dinge, zum Beispiel über Werte, die ihr verändert. Dann sind auf einmal nicht mehr die glücklich, die irgendwie ganz viel Geld haben, sondern die geistlich Armen. Die sind auf einmal glücklich zu preisen, zum Beispiel. Oder Jesus spricht in der Bergpredigt von Herzensveränderung, Feindesliebe. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal, ob du überhaupt einen Feind hast. Es gibt ja so Leute, die haben keine Feinde, ne? Aber stell dir vor, du hättest einen Feind. Würdest du ihn lieben wollen? So rein menschlich, also ich nicht, ne? Und Jesus sagt, liebt eure Feinde. Herzensveränderung, das geht nur, wenn das Herz sich verändert, wenn Jesus das Herz verändert. Jesus geht es nicht um Schein, sondern um Sein. Woran wird es sichtbar? Beim Gebet. Jesus sagt in der Bergpredigt, es geht nicht darum, vor den Leuten zu beten, dass sie das alles cool finden, wie wohl formuliert das Gebet ist, sondern wenn du betest, ne, dann geh in dein Kämmerlein und dann sprich mit deinem Vater im Himmel. Und der wird schon mit dir dann unterwegs sein. So. Ja? Oder Vertrauen, ein weiterer Punkt in der Bergpredigt. Jesus setzt auf Vertrauen, nicht vor Gott stramm zu stehen. Wie viele Christen gibt es, die innerlich vor Gott stramm stehen? Und Jesus sagt, Gott ist dein Vater im Himmel, der für dich sorgt, der dich liebt. Ganz viel Vertrauen. Und dann sagt Jesus am Ende der Bergpredigt, selig oder glücklich sind, die meine Worte verstehen, auswendig lernen, die das cool finden. Nee, das sagt er nicht, natürlich ist klar. Sondern glücklich ist derjenige, der meine Worte tut. Das ist der Lackmustest. Das ist die Nagelprobe. Tun wir es oder nicht? Und heute, dieser Gottesdienst, ist eine Möglichkeit, eine Chance für dich, ins Tun zu kommen. Also herzliche Einladung dazu. Und die Bergpredigt ist eine Verheißung. Ja, das, was Jesus hier beschreibt, das können wir nicht machen. Ich kann das nicht aus mir rausquetschen. Ja, Feindesliebe, wenn ich die nicht habe, dann kann ich mich, das funktioniert nicht. Sondern das ist etwas, was wir geschenkt bekommen von Jesus. Aber wir werden es geschenkt bekommen, indem wir es einüben. Auf dem Weg. Auf dem Weg der Nachfolge. Ganz praktisch. Und deswegen geht es natürlich ums Tun. Und da sind wir gemeinsam unterwegs und ich werde heute auch viel über Gemeinschaft sprechen. Jesus hat ja keine Einzelkämpferinnen und Kämpfer, um das mal so zu sagen, berufen, sondern er hat uns ja zusammengestellt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist eine große Stärke. Wir dürfen einander helfen, zu wachsen. Du brauchst andere, die dir helfen, zu wachsen. Und du hilfst anderen, zu wachsen. Also, heute ist so ein bisschen so eine Predigt, um zu lernen, ja, und einen Entwicklungsschritt zu gehen und zu sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Also, wir starten mit Matthäus 7, 1 bis 5. Jesus sagt, verurteilt einander nicht. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt, denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere legt, der wird auch für euch gelten. Manche Menschen haben daraus gemacht, dass man andere gar nicht beurteilen darf. Das Gemeinde, ja, da wo wir miteinander unterwegs sind, dass man auf keinen Fall darüber reden darf, ob jemand anders etwas gut oder schlecht macht. Und das ist hier aber nicht gemeint, sondern hier geht es ums Verurteilen. Und nicht ums Beurteilen. Ganz im Gegenteil, wenn man Matthäus 7 etwas weiter liest, dann sagt Jesus, dass wir sogar herausgefordert sind oder berufen sind, auch zu beurteilen. Also, wenn jemand auftritt und Gottes Wort verkündigt, dann ist es wichtig, dass wir beurteilen, ob das mit der Bibel übereinstimmt, mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder nicht. Wir sind Wir sind aufgefordert, das zu tun. Du bist aufgefordert, zu überprüfen, ob das, was ich sage, ob das stimmt oder nicht. Also beurteilen ist ganz wichtig. Kommt natürlich auch immer auf die Art an, wie man es macht. Aber beurteilen ist ganz wichtig. Aber was Jesus hier meint, ist verurteilen. Es gibt so Leute, die haben ein Hobby, ja, die suchen gerne, ja, Fehler. Die suchen gerne Fehler. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Wenn man etwas sucht, das hat Jesus auch selber so formuliert, er sagte, wer sucht, der findet. Ja? Wenn ich Fehler beim anderen suche, was passiert dann? Dann finde ich welche, oder? Hast du heute schon bei jemand anders einen Fehler gesucht? Jetzt mal ganz ehrlich, so. Ja, gibt ein paar oder nicht? Es geht ganz schnell. Es liegt in uns als Menschen drin. Und wir finden immer welche, klar. Also das ist ein toller Sport, da kann man Listen führen. Ja, und man kann richtig viel zusammentragen. Also ganz menschliches Verhalten, und das ist im Grunde Verurteilen. Da fängt das Verurteilen an. Wenn ich anfange, Fehler zu suchen, und wenn ich in so eine Haltung hineingehe, ich gucke von oben herab, also nicht so wie ich jetzt, ich bin ja ein bisschen hier, also von oben herab, ne, innere Haltung, von oben herab auf andere zu gucken und sozusagen sie zu verurteilen, auf sie herabzuschauen. Und das wird ganz praktisch, wenn man sich zum Beispiel, wenn man klatscht und tratscht. Ja? Gibt es das hier? Gibt es das in Hamburg? Sicher, ja. Okay, also du kennst dich aus. Sehr gut. Also Klatsch und Tratsch, einfach über andere Menschen schlecht reden. Das liegt so tief in uns als Menschen drin. Und Jesus sagt, das ist Verurteilen, das ist nicht in Ordnung. Wir machen das deshalb, weil wir uns besser fühlen, wenn wir über die Fehler der anderen sprechen können. Denn dann lenken wir von unseren eigenen ab. Ja? Wir fühlen uns einfach besser. Deswegen ist es immer schön, darüber zu reden, was der andere nicht hingekriegt hat, ja, oder wo er sich falsch verhält. Denn dann bin ich nicht im Scheinwerferlicht. So ist das einfach. Und noch etwas, wenn wir uns dann zusammentun mit anderen Menschen und als Gruppe über andere reden, dass die es auch echt nicht so drauf haben und das falsch machen, das, was passiert dann? Dann fühlen wir uns als Gruppe besser. Wir solidarisieren uns, wir sind auf einmal eins. Und Jesus redet viel von Einheit, ja? Aber nicht von solcher Einheit, sondern er redet sehr viel von geistlicher Einheit. Also er möchte nicht, dass wir eins sind im Lästern über andere, das ist ganz klar. Was ist das Ergebnis? Wovon redet Jesus hier? Gott versagt uns nicht seine Liebe, aber wenn wir das tun, wenn wir uns auf diesem Weg begeben und darauf bleiben, auf diesem Weg bleiben, dann schneiden wir uns irgendwie doch ein bisschen von dem Rückenwind des Evangeliums ab, könnte man sagen. Jesus sagt, denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen und der Maßstab, den ihr an andere legt, wird auch für euch gelten. Und ja, was könnte damit gemeint sein? Also ich habe da echt länger drüber nachgedacht und ich habe so gedacht, ein Punkt ist es auf jeden Fall. Nämlich der Apostel Jakobus sagt es, Petrus redet auch davon, Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen. Den Demütigen gibt er Gnade. Das ist, andere zu verurteilen, ist ein Zeichen von Hochmut. Ein Ausdruck von Hochmut. Und dann bläst Gott uns ins Gesicht. Wir haben nicht mehr den Rückenwind des Heiligen Geistes. Ganze Gemeinden können den Rückenwind des Heiligen Geistes verlieren, weil sie verurteilen, weil sie in Verurteilungsschleifen drin sind und sich nicht um Einheit kümmern, sondern sich zerspalten. Hochmut. Gott bläst uns dann ins Gesicht und das ist harter und kalter Wind. So würde ich es beschreiben. Aber wir lieben den Rückenwind des Geistes Gottes und den brauchen wir. Deswegen ist es wichtig und gut, die eigene Haltung mal anzuschauen, auch heute an diesem Tag und gegebenenfalls umzukehren, anders zu handeln. Und deswegen lade ich euch ein, es ist nicht eine Einladung, ich bestimme das jetzt einfach. Ja. Wir machen das jetzt so, wir gucken mal, wir treffen uns mal in kleinen Gruppen. Erst zuhören, dann aufregen. Ja? Also wir gehen jetzt mal aufeinander zu. Ihr könnt euch auch gerne bewegen, so ein paar Minuten. Ja, vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, die ihr nicht so kennt. Und dann einfach ins Gespräch kommen über folgende Frage. Wo bin ich schon mal verurteilt worden? Und wie hat sich das angefühlt? Okay, ist die Frage klar? Wo bin ich schon mal verurteilt worden und wie hat sich das angefühlt? Und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Manche gucken echt richtig grimmig gerade. Ja. Ich habe die Predigt schon öfters gehalten, es hat in allen Gemeinden funktioniert und ihr wollt nicht die Erste sein, in der es nicht funktioniert. Geht auf geht's. Okay, ein paar Momente. So, ich möchte euch ein Geheimnis verraten, nämlich ich wusste, dass das funktioniert. Ja? Und ich war auch ganz sicher, dass hinterher mehr von euch lächeln und weniger Leute grimmig gucken als vorher. Das war mir klar, es ist überall so. Ja? Wir haben also gleich nachher nochmal eine Runde. Gut, also weder verurteilen noch heucheln. Das ist mein nächster Gedankenschritt. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers, bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Dabei steckt doch ein Balken in deinem eigenen Auge, du Scheinheiliger. Oh, also immer wieder, wenn ich das lese, also muss ich wirklich sagen, das sind echt heftige Worte. Ja? Das ist kein Kuschel, sondern das ist wirklich sehr, finde ich, sehr herausfordernd. Und auf der anderen Seite kann ich mir so ein Grinsen nicht verkneifen, weil ich denke, Jesus, also wer behauptet, Jesus hat nie gelacht oder hatte keinen Sinn für Humor, der hat die Bibel nicht gelesen, glaube ich. Also das ist so dermaßen humorvoll und auf die Spitze getrieben, wie Jesus hier spricht, der könnte ja fast im Kabarett auftreten, finde ich. Aber wo ist das Problem? Wo ist das Problem, was Jesus anspricht? Es ist nicht, dass da jemand dem anderen hilft. Ja, also Nächstenliebe wird ja im Christentum ganz groß geschrieben. Ja, also dem anderen zu helfen, das ist in Ordnung. Das ist nicht das Problem, was Jesus hier anspricht, sondern dass er es tut, ohne vernünftig sehen zu können. Und ganz ehrlich, zu welchem Arzt würdest du gehen, ja, der eine feine Operation bei dir machen soll in deinem Inneren? Und du weißt, der hat ein Problem mit seinen Augen, der kann gar nicht richtig gucken. Würdest du auch nicht hingehen wollen, oder? Also ich nicht jedenfalls, vielleicht ist das hier anders. Mit Abstand betrachtet könnte man sagen, der mit dem Augenproblem, also da haben sie ja beide, also der mit dem großen Augenproblem, ja, mit dem Balkenproblem, der hat ein größeres Problem als der mit dem Splitter. Würde ich sagen. Und was Jesus hier beschreibt, auch das ist wieder so ganz menschliche Erfahrung. Ja, also einfach ganz menschlich. Ja, ich könnte jetzt viel von mir sprechen, ich lasse es aber. Ne, aber ganz ehrlich, es ist doch so, als Menschen, wir kritisieren gerne das am anderen, was wir selber irgendwie, also wenn jemand anders sich was Tolles kauft, zum Beispiel einen neuen Thermomix. Gibt es Leute, die hier einen Thermomix haben? Ja? Okay, also ein paar Hände habe ich gesehen. Ja, oder eine Harley Davidson. Ja, gibt es jemanden mit einer Harley Davidson? Ja, oder ein Porsche. Und dann regen wir uns darüber, oder eine große, Nähmaschine, egal was. Wir regen uns darüber auf, dass der andere oder die andere sich etwas kauft. Wie kann die so viel Geld ausgeben? Das müsste doch eigentlich in die Gemeinde gehen, 10% mindestens und so weiter. Das geht gar nicht und so weiter. Und oft ist das so, dass wir etwas an dem anderen, etwas kritisieren, was wir selber insgeheim gerne hätten. Dazu gehört richtig viel Ehrlichkeit, wenn man sich das vielleicht selber eingesteht. Oder dass wir uns aufregen über Menschen, die andere nicht wertschätzend sich verhalten. Mein Chef, der ist furchtbar, wie der mit Menschen umgeht. Das ist eine Katastrophe. Der säbelt die ab und das ist ich sage jetzt die Worte nicht. Der ist ganz furchtbar. und merken nicht, dass wir uns selber überhaupt nicht wertschätzend verhalten in der Art und Weise, wie wir reden. Wir merken es nicht. Wir schauen auf jemanden herab, der sich scheiden lässt, ja, und sagen, wie können die sich scheiden lassen? Das ist ja gar nicht, ne, das entspricht nicht dem Evangelium und so weiter. Und merken nicht, dass unsere eigene Beziehung auch kurz davor ist, kaputt zu gehen. Wir merken es nicht. Das ist doch krass, oder? Aber ganz menschlich. Also überall da, wo wir selber Dinge nicht hinbekommen, ja, da schauen wir bei anderen ganz genau hin. Ne, und die Psychologen, die haben dafür einen Begriff. Das nennt sich Projektion. Also falls es jemand im Internet, bitte jetzt nicht im Gottesdienst, aber vielleicht heute Nachmittag. Ne? Also das heißt Projektion. Und warum fällt uns das nicht auf? Man könnte ja sagen, ey, das ist doch, warum, das muss man doch merken. Warum fällt uns das nicht auf? Der Balken ist doch störend, ja? Also der Mann mit dem Balken, ey, also wenn man sich das leibhaftig vorstellt, ein Balken im Auge, wie geht das? Der kann doch gar nicht, der kann sich ja nicht mal ins Auto setzen oder so. Wie funktioniert das? Das hat was mit, und das ist jetzt auch, ich bin so ein kleiner Klugscheißer. Ich gebe es ganz offen zu, ja? Das hat was mit kognitiver Dissonanz zu tun, die wir gerne auflösen möchten. Das bedeutet, wenn etwas nicht zu unserem eigenen Selbstbild passt, wie wir uns gerne sehen, dann verleugnen wir das an uns, dann blenden wir das aus, wir verdrängen es. Und deshalb sehen wir es nicht. Und Jesus sagt, das ist Scheinheiligkeit, das ist Heuchelei. Ganz hart, ganz offen, ganz klar. Das ist Scheinheiligkeit, das ist Heuchelei. Und Jesus sagt heute, ich bin auf dem Weg, dich davon zu befreien. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Ich bin auf dem Weg. Nachfolge heißt, ich befreie dich von deiner Heuchelei und von deiner Scheinheiligkeit. Wie passiert das? Jesus benutzt in aller Regel andere Menschen dafür, die uns auf Dinge ansprechen. Feedback nennt man sowas. Man Rückmeldung kriegt, wie man auf andere wirkt oder irgendwas gemacht hat oder so. Und hilfreich ist das, wenn man sich das einholt von wohlmeinenden Menschen, die ehrlich sind und nicht höflich. Die ehrlich sind und nicht höflich, aber liebevoll. Von Menschen, die dich lieben. Und sagen, ich darf ihr helfen, ich darf ihm helfen, sich weiterzuentwickeln. Das ist übrigens ein Teil meines Jobs. Ich bin ja, wurde ja schon deutlich, ich bin Referent für Leiterentwicklung. Und ich mache sowas in FEGN, dass wir in Gemeindeleitungen, dass wir sagen, einmal im Jahr ist es wichtig, dass es ein Feedbackgespräch gibt innerhalb dieses Teams. Ja? Und ich gehe in Gemeindeleitung und sage, Leute, heute machen wir das mal. Und dann haben manchmal echt richtig Schiss davor. Ja? Und dann sage ich, jetzt so und so machen wir das. Ne? Und dann heißt es manchmal, ey, das kriege ich nicht hin, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich erkläre das alles tausendmal. Nee, oh, das will ich nicht und so weiter. Weißt du, was passiert am Ende? Marschieren die in aller Regel alle grinsend raus. Warum? Weil sie so viel gesagt haben, was sie im anderen schätzen. Und eine Sache, wo der andere sich weiterentwickeln kann. Übrigens, FEGN-Webseite ist ein kleiner Beitrag aus der Via-Kirche. Die haben das beschrieben, wie das an so einem Abend passiert ist. Ne? Also bitte jetzt nicht lesen, ne? Aber heute Nachmittag gerne. Das ist eine Möglichkeit zu wachsen und das brauchen wir. Wir brauchen Feedback. Das kann man auch in Hauskreisen machen und noch etwas, wenn du Leiter bist, wenn du Verantwortung für andere Menschen trägst, je mehr Verantwortung du trägst für andere Personen, desto wichtiger ist es, Feedback zu kriegen. Denn je mehr Verantwortung, je höher man ist, je mehr Personalverantwortung, ich sage es jetzt mal mit diesem Business-Begriff, je mehr Personalverantwortung man hat, desto mehr Macht hat man, desto mehr ist man geneigt, diese unangenehmen Dinge an sich selber auszublenden. Und deswegen brauchen wir das so sehr. Nur Reinhard Spinke und ich habe ja erzählt, dass wir viel zusammenarbeiten miteinander. Wir machen das regelmäßig, miteinander zum Beispiel. Und manchmal ist das auch nötig, sehr schnell zu tun, um einen Konflikt zu entschärfen. Das gibt es auch. Konflikte gibt es auch. Ich lade dich ein, jetzt machen wir mal keine Gesprächsgruppe so miteinander, sondern jeder für sich persönlich. Wo entdecke ich Scheinheiligkeit oder Heuchelei bei mir? Also, dass ich mich über andere aufrege, über andere Menschen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, rege ich mich eigentlich über mich auf und über mein Problem, was ich habe. Okay, einfach mal ein paar Momente der Stille. Jeder kann für sich persönlich nachdenken. Ich möchte euch kurz erzählen, wie mir mal ein Ding sehr schmerzlich bewusst geworden ist. Ich war lange Jahre Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Wetzlar in Mittelhessen. Das liegt so 60 Kilometer nördlich von Frankfurt. Und wir haben sehr, sehr intensiv gearbeitet an einem richtig guten Umgang miteinander, an Wertschätzung, Thema Wertschätzung. Und sind echt wirklich gute Schritte gegangen. Und das fand ich richtig gut. Dann kam ich nach Lübeck. Norddeutschland ist ja anders, der Wind weht anders, ne? Also ich ein bisschen raue Herzlichkeit. Und ich muss mich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Und nach ungefähr so einem Jahr kam einer, der mir da auch sehr nah war, aus dem Leitungskreis der Gemeinde, kam auf mich zu und meinte, hör mal, du redest sehr viel von Wertschätzung. Ne, dass du, wie ihr das da so erlebt habt, in deiner vorherigen Gemeinde und so weiter. Ich möchte dir mal Rückmeldung geben, dass ich dich an den und den und den und den und den und den und den Situation, dass ich das bei dir vermisst habe, diese Wertschätzung, die du einforderst. Und da war ich echt baff. Ich habe es nicht gemerkt. Und es war für mich die Möglichkeit, umzukehren und zu sagen, okay, ich möchte es anders machen. Ja, weder verurteilen noch heucheln, sondern dem anderen liebevoll helfen. Matthäus 7 kommt zum letzten Vers, in dem Predigttext: Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Im Grunde genommen beschreibt Jesus hier so, wie er sich Gemeinde vorstellt. Na, ich kümmere mich um meine. Also da, wo ich einfach, ich sag's mal so, schief gewickelt bin, da kümmere ich mich drum und ich wachse. Und Jesus kann mich gebrauchen, um auch anderen zu helfen und zu dienen und ihnen zu helfen, zu wachsen. Ich habe dann den Blick frei, um mich um den Splitter im Auge des anderen zu kümmern. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr als Hafen, Bahnfeld euch das auch wünscht für eure Gemeinde. Weil das in DNA, das ist DNA von Nachfolge. Einander füreinander da sein, miteinander unterwegs sein, mit Jesus sein, einander helfen zu wachsen. Und ich finde das echt super herausfordernd. Wir tun uns heute in unserer Zeit sehr, sehr schwer, in das Leben von anderen Menschen reinzureden. Das kommt schnell zum Vorwurf, ne, du bist doch auch nicht besser. Du machst es doch auch nicht besser. Und wir haben diesen hohen Wert von Autonomie. Ja, wer bist du denn? Ja, du als Pastor, wer bist du denn, dass du in mein Leben reinredest? Oder ihr als Gemeindeleitung? Das geht gar nicht. Ne? Also ich regel das mit meinem Jesus sozusagen. Habt ihr das schon mal gehört? So diesen Gedanken. Und vielleicht gibt es unabgesprochen dieses Agreement, wenn du nicht bei mir reinredest, dann rede ich bei dir auch nicht rein. Ja? Und dann haben wir uns alle lieb und es steht 1-1, sag ich mal. Und Jesus sagt, das ist nicht der Weg, sondern er fordert uns heraus. Er sagt, ich möchte, dass ihr lernt, miteinander lernt, einander zurechtzuhelfen. Den Balken aus deinem eigenen Auge zu ziehen, darum geht es als erstes. Und dann im Weiteren in einer Haltung von Demut und Selbstkritik dem anderen zu helfen. Ein paar Gedanken, was ist Demut in diesem Zusammenhang? Demut bedeutet, ich akzeptiere, dass ich nicht besser bin als du. Ich akzeptiere das einfach. Ich bin nicht besser. Ich bin anders. Ich bin auf dem Weg mit Jesus an einer anderen Stelle, aber ich bin nicht besser als du. Wir sind auf Augenhöhe unterwegs. Das, finde ich, gehört für mich zur Demut dazu. Und vielleicht auch, ich leide an meinen eigenen Schwächen. Ich stelle mich meinen eigenen Schwächen und ich leide drunter und ich gehe die ran. Und da sind wir schon beim Thema Selbstkritik. Ich bin auf dem Weg des Wachstums und vor allen Dingen auch auf dem Weg der Heilung. Denn oft ist es so, da wo wir andere Menschen verletzen, wo wir anderen Menschen wehtun, oft auch ohne, dass wir das wollen, manchmal aber auch, weil wir es wollen, hat das oft seinen Grund darin, dass wir selber in unserem Innern noch nicht heil geworden sind. Und deswegen ist Demut und Selbstkritik so wichtig. Und nochmal, ich habe das ja gesagt, ich bin Referent für Leiterentwicklung in unseren FEGs. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als FEGN-Gemeinden, dass wir an dieser Stelle, ich sag's mal so platt, besser werden. Dass wir da wachsen. Warum? Nicht, damit wir uns noch miteinander noch wohler fühlen oder so, sondern an uns soll doch sichtbar werden, dass es gut ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass bei ihm Heil und Heilung ist. An uns soll doch die junge Generation sehen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben und das zu tun, was er möchte. Darum geht es doch letztlich. Und noch etwas. Jesus gibt keine Garantie, dass wir schnell oder auch, ich sage es ganz offen, das klingt hier auch mit, dass wir überhaupt erfolgreich sind. Es gibt Menschen, da kommen wir einfach schlicht an unsere Grenzen. Und manchmal, wenn wir bei der Splitterentfernung gescheitert sind, nach mehrmaligen Versuchen, gilt es einfach auch liebevoll, sie auszuhalten. Auch dafür ist Gemeinde da. Und die Perspektive ist, irgendwann in der Ewigkeit wird Jesus auch das in Ordnung bringen. Und das ist unsere Hoffnung. Und ich lade uns jetzt ein, nochmal einen kleinen Talk zu machen. Ja, also jetzt mal andere Gruppen, bitte. Wo bin ich liebevoll zurechtgebracht worden und was hat mir geholfen, die Kritik oder das Feedback anzunehmen? Okay? Geht das? Oder haben wir dafür keine Zeit mehr? Es gibt kaum noch Leute, die grimmig gucken. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Der Erziehende von Reinhard, der älteste Bruder.
Ja, moin. Aber ich würde gerne noch die Predigt eben zu Ende machen. Dann können wir uns unterhalten, ja? Okay. Also, Abschluss. Wie sind wir gestartet? Jesus nimmt uns mit in die Jüngerschaft, Nachfolge. Das bedeutet Bewegung, das bedeutet Veränderung. Und Jünger sein heißt, mit Jesus unterwegs sein, so werden wie er und dann auch so handeln, wie er handelt. Und das, was wir heute nachgedacht haben, da geht es nicht nur um dich, sondern es geht um uns, um Gemeinde. Und ich möchte mal ganz persönlich sagen, Jesus braucht dich, damit diese Gemeinde ein bisschen heiler wird. Und um es mal so zu sagen, auch etwas, was Jesus verwendet, das Wording in Matthäus 5, um Licht und Salz zu sein in dieser Stadt, damit man sieht, wie gut es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich bete zum Abschluss. Jesus, danke dafür, dass du uns veränderst. Du bist dabei nicht immer super bequem, sondern du forderst uns auch heraus und du gehst vor allen Dingen auch die wunden Punkte an. Jeder von uns hat so etwas. Bitte kümmere dich drum und dann gib du uns den Mut, Vertrauensschritte zu wagen. Und wir beten darum, dass du mit der Kraft deines Heiligen Geistes dann in den tiefen Strukturen unseres Herzens Veränderung schenkst, wie sie dir gefällt. Und ich bete für die Gemeinde hier, dass du sie weiterführst und dass man hier an diesen lieben Menschen sieht, wie gut es ist, mit dir unterwegs zu sein, damit mehr Menschen dich kennenlernen, Jesus. Amen.